Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben, trotz des schönen Sommerabends, der ja dazu verleitet, sich nicht unbedingt mit Philosophie, sondern eher dem klassischen Symposium zu beschäftigen, mit Speis und Trank in geselliger Runde. Ich freue mich sehr, heute Abend Elisabeth von Samsonow bei uns zu finden. Sie ist derzeit Gastprofessorin an der Fakultät Gestaltung, worüber ich mich sehr freue.
Ich mich auch.
Und ja, sie ist eine ganz besondere Kollegin, an der mir immer schon aufgefallen ist, dass sie kräftige Hände hat. Das überrascht mich fest. Sie entstammt einer Familie von Schmieden, die mit ihrer Hände Kraft arbeiten, auch die Welt zu greifen und zu begreifen, haptisch. Elisabeth ist auch Künstlerin, die Skulpturen schafft, Klangskulpturen, diverse Holzskulpturen, die mich sehr beeindruckt haben. Sie hat es mir auch schon vorgeführt und es ist fantastisch, ja, so eine Kombination in Person zu erleben aus Kunst und Philosophie. Als unsere Geschäftsführerin im Vorlesungsverzeichnis ihre Funktion auszufüllen hatte, schrieb die rein Religionsphilosophin.
Wow.
Religionsphilosophin. Ein relativ seltene Kombination des Begriffes. Ja. Elisabeth hat zu diversen Themen gearbeitet, vor allem in der Philosophie, die sie studiert hat und lehrt an der Universität für Bildende Kunst. Entschuldigung. Sie befasste sich mit der Renaissance, mit Giordano Bruno, mit den okkulten Seiten der Renaissance. Ihre Themen nach einem Studium der Philosophie, der Theologie, sie ist katholisch, sie stammt aus Bayern.
Nicht mehr.
Was man sympathischerweise ab und zu noch durchhört, und der Germanistik, ja, lehrt sie seit 96 auf der Bildung historische Anthropologie der Kunst. So hat man das jetzt transponiert, Religionssachen. Also eigentlich ursprünglich die, wie hieß das?
Sakrale Kunst.
Sakrale Kunst. Ihre Themen sind Medialität des Raumes, schwache Subjektivitäten wie Träume, Trance, Ich-Zerfall, Rituale, Habitus. Sie hat auch ganz eindrucksvoll bei uns bereits präsentiert, was heute hier keinen Raum haben wird, ein ägyptisches Mundöffnungsritual vollzogen an der Statue Elektra. Sehr, sehr eindrucksvoll. Ist eine Vertreterin, wie ich irgendwo gelesen habe, der Xylosophie. Also der
Holzweisheit.
Elisabeth, it's your stage.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor Ihnen heute Abend zu sprechen und ich freue mich auch sehr, dass Sie gekommen sind, an diesem wunderschönen Abend mir zuzuhören. Mein Vortrag hat drei Teile. Der erste Teil ist ein Geplänkel, ein metatheoretisches Geplänkel zum Thema. Es geht um Grundsätzliches, in der Absicht auch entgrenzende Gesten zu vollführen in Bezug auf das Verhältnis zwischen Medienwissenschaften und Philosophie. Der zweite Teil ist einer, der sich mit dem Klang beschäftigt. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema im Moment, auch in künstlerischer Absicht. Also ich werde jetzt meinen Vortrag nicht anlegen in einer Perspektive, die Ihnen sicher sehr gut bekannt ist, also Medienwissenschaft in der Linie von Schriftkultur oder Bildkultur, sondern es geht ums Hören, es geht um den Ton, es geht um also den um die phonotropische Sphäre. Ich hatte eigentlich auch vor, Ihnen einen Soundtrack mitzubringen, also aus meiner eigenen Werkstatt, der irgendwo im ORF im Archiv liegt und die zugehörige Redakteurin ist in Helsinki und konnte mir den leider nicht mehr für Sie jetzt herausziehen aus dem File. Und ich hatte dann was anderes vor, aber das ist jetzt alles stecken geblieben in den Kanälen, die eben da wahnsinnig unkooperativ heute waren. Und, aber Sie dürfen sich vorstellen, dass mir eben das, der Ton ohne Wort, also der Ton, also die menschliche Stimme, auch die anderen Stimme, überhaupt Stimme, sehr wichtig ist. Also da fehlt mir jetzt gerade mal das illustrierende Material, aber das soll nicht weiter schlimm sein. Und nach diesem Mittelteil, in dem es dann eben über diese Klangsphären geht und um diesen phonotropen Komplex, möchte ich so eine Art Ausleitung machen und Ihnen einen Vorschlag skizzieren, wie ich mir eigentlich so etwas wie Technikphilosophie oder Medienphilosophie vorstelle. Also grundsätzliche Fragen, wie angekündigt, immer dieselben. Was ist das, die strikte Parallelisierung, die sich aus philosophischer Sicht, aber auch aus der Perspektive benachbarter Disziplinen zwischen einer ontologischen und einer technologischen Produktions- und Erkenntnislinie zeigt? Also was ist da das Erkenntnisproblem? Es gibt offenbar ein Erkenntnisproblem, das sich gegen ein Funktionsproblem stellt. Also wie geht die Philosophie damit um? Es geht mir jetzt darum, eine Revision jener Parallelisierung anzustoßen, die meist nur in der Weise kritisiert wird, dass sie wie ein Prinzip in immer anderer Weise wiederkommt. Ich frage heute Abend nicht, wie verhalten sich Medien und Kulturgeschichte zueinander, und ebenso wenig werde ich mich damit beschäftigen, wie Kulturtechniken und eminente Kulturtechniken sich aufeinander beziehen. Ich werde versuchen, eine medienwissenschaftliche Perspektive einzunehmen, aber diese eben als eine philosophische fassen, genauer als eine allgemeine technikphilosophische. Die ganz einfache Frage, wie immer, wie verhalten sich Sein und Technik zueinander? Verhalten sie sich denn in einer spezifischen Differentialität, und zwar so, dass die Wirkungen, die sie aufeinander und gegeneinander haben, jeweils nur symbolisch oder metaphorisch bleiben? Dann wird das bisher schwierige, aber auch sehr produktive Spiel um privilegierte Deutungen aus dem einen oder dem anderen Lager unbeirrt fortgesetzt werden dürfen. Man wird also einerseits damit fortfahren, die philosophischen Einholungen als poetisch zu ridikulisieren, andererseits nicht damit aufhören, das Technische zu beargwöhnen und zu kritisieren in der Weise, die Georges Simondon folgendermaßen beschrieben hat. Also ich zitiere erstmal einen französischen Satz und dann versuche ich eine Übersetzung. Also Simondon schreibt in dem meiner Auffassung nach sehr wichtigen Buch Du mode d'existence des objets techniques, das in Paris erschienen ist 1958, ich zitiere, la culture se conduit envers l'objet technique comme l'homme envers l'étranger quand il se laisse emporter par la xénophobie primitive. Die Kultur benimmt sich dem technischen Objekt gegenüber wie ein Mensch, der sich gegenüber dem Fremden von seiner Xenophobie fortreißen lässt. Zitat Ende. Das heißt, die ontologische Deutung des Technischen, die ja notwendig eine anthropologische Dimension einschließt, wäre als a posteriorisch, also nachgeordnet, Zeichen der Überlegenheit des Technischen selbst. Und dessen theoretische Rühmung, also die Apologie, darf mit Hilfe apokalyptischer Rhetoriken an der Depression des Ontologischen weiterarbeiten, beziehungsweise deren Zuständigkeiten kamuflieren. Aber was sage ich da? Ich wiederhole mit diesen Worten nur wesentliche Topoi der bisherigen Diskussion, die allen nur allzu bekannt sind. Inzwischen besteht ja wohl eine grundsätzliche Übereinkunft darüber, dass die Idee, Technik sei originär seinsverstellend, ebenso disproportioniert ist wie diejenige, die darauf abzielt, dem Sein ein reines und unverstelltes Wesen zurückzufordern. Hartmut Wickler hat auf die tiefgreifende, unselige Spaltung des Feldes in eine technikzentrierte und in eine anthropologische Hälfte hingewiesen, wobei erstere meist sich als die prominentere ausgibt. Jedenfalls gilt das für die Medienwissenschaften. Und dieser Umstand, also der gewisse Vorzug des Technozentrismus gegenüber der subjektivistischen und vielleicht antiquierten Anthropologie ist nach Winkler paradoxerweise Ursache verklärender Forcierungen, also eines Technometaphysizismus, dem wiederum nur mit einem Anthropometaphysizismus zu antworten sei. Soweit also die Schizodiagnose. Komplex und herausfordernd genug. Die auf beiden Seiten, auf der Seite der Technik und auf der Seite der Ontologie, wilde Hybriden hervorbringt. Also in dem Sinne, dass mehrere Fälle übereinander angezogen werden müssen. Also nach diesem kleinen Zustandsbericht noch einmal das Thema, worum es mir geht, ist die technikphilosophische Revision des Verhältnisses zwischen Sein und Technik. Also es geht mir um ein erstrangiges Erkenntnisproblem, dessen Lösung selbstverständlich Auswirkungen auf die Konzeptualisierung von Medien haben muss. Die Provinzen des Wissens, die Beziehungslosigkeiten als begründet anerkennen, müssen kritisch unter die Lupe genommen werden, wie Isabelle Stengers in der Einleitung zu ihrem dicken, zweibändigen Buch Cosmopolitics fordert. Zumindest eine Qualität der Konstellation, wenn schon nicht der Konformität oder der Modalität, muss diesen Provinzen des Wissens zugeschrieben werden. Weshalb es in meiner so grundsätzlichen Revision des Verhältnisses zwischen Sein und Technik um eine mehrfache, reziproke Einholungsbewegung geht, die also so eine Ausweitung des Begriffshorizontes erforderlich macht. Diese Einholungsbewegungen haben erst einmal die Voraussetzung der bisherigen Schizoanalyse zu knacken und zum Zweiten aus der konfrontativen, binären und Clinch-Position ausscheren zu helfen. Und dann zeigt sich hoffentlich die Konstellation, also eine Struktur mit mehrfach verteilten Positionen und einer mehrfachen Rekursion. In den letzten Jahren wurde dank wissenschaftshistorischer Analysen, die ihre Aufmerksamkeit auf die Erstannahmen und deren poetische und visuelle Qualität gerichtet haben, eine Konstruktion der technischen Moderne geleistet, die diesem Vorhaben, also meinem Vorhaben, zuarbeitet. Ich referiere Dominik Schrages ausgezeichnete Studie Psychotechnik und Radiophonie. Er hat Schützpelze und Markus Hahns Transmedien und technische Medien um 1900 und die außerordentlich reichhaltige kollektive Publikation Äther von 2008. Die zitierten Forschungen eignen sich einen neuen Ton in Bezug auf die in der Dimension des vor- oder transtechnischen formulierten bisherigen ontologischen Schwellen oder Seltsamkeiten zu. Es handelt sich um eine Selbstkorrektur, die da vorgenommen wird. Also Hartmut Winkler nennt das eine Selbstkorrektur, also der Forschungsperspektive, die in diesen Arbeiten in Bezug auf den medientheoretischen Diskurs geleistet wird. Diese Selbstkorrektur läuft auf eine produktive Gleichberechtigung der anthropologischen bzw. der ontologischen und der technologischen Ansätze und Linien hinaus. Die Forschungsfelder Äther und Transmedien bilden überdies die beliebtesten Zielscheiben der Esoterikkritik, weshalb die Wiedereröffnung der Debatte hier besonders vielversprechend ist. Es wird nämlich in dieser Selbstkorrektur zugleich eine Selbstzensur zu Fall gebracht, die Teilbereiche der Mediengeschichte, besonders der frühen Moderne und Moderne, mit einem Reflexionsverbot belegt hatte. Medientheorie, Wissenschaft und auch Anthropotechnikphilosophie bilden dort Schnittmengen, wo sie sich um das, was überhaupt Medium sein soll, konstellieren. Und aus diesem guten Grunde, also dem Motto zuliebe, hebt die Reflexionsverbote auf, steht im Zentrum meines Vortrages der Äther als Medium. Also nun haben wir ihn endlich erreicht. Hier ist mein kleines einleitendes Geplänkel mal zu Ende und ich komme also zu meiner Sache. Also wie die Herausgeber des Ätherbandes, also das ist ein absolut lesenswertes Buch, Albert Kümmel-Schnur und Jens Schröter in der Einleitung zur Publikation unterstreichen, ist der Ätherbegriff selbst zwischen spiritistischen, linguistischen und physikalischen Diskursen verankert und gleichzeitig, und das ist jetzt sehr wichtig, zentral beteiligt, also genau in dieser sozusagen Triplizität an jenem Medienumbruch, der die Medien und die Medienwissenschaft selbst hervorgebracht hat. Es scheint sich also mit diesem Äther um ein ideales Vehikel für die von mir angepeilte Operation zu handeln, insofern der Äther selbst in allen Farben des Theoriespektrums schillert. Es wird mir nicht darum gehen, den Äther in den einen oder anderen Diskursrahmen in privilegierter Weise hineinzuziehen, sondern vielmehr um seine Befragung in Bezug auf seine Funktion als transdisziplinäre Substanz oder Instanz selbst. Also das erwähnte Ätherbuch leidet ein wenig darunter, dass zwar von der Antike stenogrammartige Berichte zu haben sind, dann aber gleich wieder im späten 18. und 19. Jahrhundert eingesetzt wird, als sei der Äther dazwischen von der Bildfläche verschwunden. Es ist allemal interessant, dass und warum der Äther just im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert intensiven Debatten ausgesetzt war. Aber es ist für das Verständnis der begrifflichen Ätherbesetzungen hilfreich, sich die Karriere der Quintessenz in der Spätantike und in der frühen Neuzeit zu besehen. Also die so das entsprechende auf Lateinisch wäre, also die fünfte Essenz. Ja. In Blick auf die Wissenschafts- und Technikgeschichte des Äthers fällt nämlich auf, dass dasjenige, was von Platon und Aristoteles als Quintessenz eingeführt worden war, von vornherein eine Tendenz zur Umfassendheit, zur maximalistischen Determinierung von Qualitäten im Sinne einer die vier Elemente übersteigenden oder unter ihnen vermittelnden Eigenschaft aufweist. Die längste Zeit wird also in den Äther alles hineingeschaufelt, was als Hintergrundelemente gebundener Beschaffenheit der physikalischen Welt vorauszusetzen ist. Während Aristoteles und Theophrast den Äther in eben dieser Weise als letzte Hypothese der Physik ansetzen, laden der Neuplatonismus und dessen forcierten Varianten, die eine starke Rezeption in der Renaissance erfahren, die Ätherregion pneumatologisch auf, also mit Geistqualität. Das ist innerhalb dieser Systeme folgerichtig, da dem Äther, selbst in seiner gewissen Weltentrücktheit, Vermittlungsfunktionen zukommen, die nun im Modell der Verschränkung von terrestrischen und transterrestrischen Feldern gedacht werden. Mit den Worten der Metaphysik oder der Theologie als Vermittlung zwischen Gott und Welt. Im Briefwechsel zwischen Leibniz und Clark findet dieses Thema einen Nachhall, wenn Leibniz die Raumfrage betreffend unterstreicht, dass das Raumkonzept die Art und Weise zu berücksichtigen habe, wie Gott seiner Schöpfung gegenwärtig ist, also wie er denn in ihr repräsentiert oder vorhanden wäre. Mittels des Äthers weht also das Göttliche in verschiedenen Abstufungen und Verkörperungen in die irdischen Gefilde hinein. Welche Idee, ich meine, das ist eine Idee, nicht wahr? Eine Markierung des Äthers als potenzielles Wundermedium extrem befördert hat, also zumindest seit dem Ende der Renaissance und Hochbarock. Das heißt, in dem Augenblick, in dem der Äther wieder in seine physikalische und dann auch technische Karriere eintritt, hat er die Phase seiner spiritistischen Überdeterminierung bereits hinter sich. Also sagen, er ist vollkommen saturiert mit dieser Idee. Ja, das Konzept ist saturiert. Diese Saturiertheit mit dieser Idee bleibt aber in dem Maße Grundbestand der Ätherfantasien, dass sie in ihrer modernen Fortsetzung gerade die Technoerweiterung der Debatte stützen. Es ist nicht so, dass man den Spiritismus erst erfinden hat müssen. Der Spiritismus dominiert zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert jenen riesigen Bereich, den der russische Psychoanalytiker Leo Kaplan als Psychotheologie bezeichnet. Das massive Auftreten des Spiritismus im 19. Jahrhundert scheint vielmehr anzuzeigen, dass der Äther imperativ Thema einer erweiterten Untersuchung und Erfassung wird, und zwar auch deshalb, weil es darum ging, eine dieser Psychotheologie nachfolgende operative Ebene einzurichten. Eine Ebene nach der Säkularisierung. Das heißt also, die säkulare Geschichte der Raumseele einzuläuten. Das Dispositiv, das sich im 19. Jahrhundert herauszubilden beginnt, zielt auf eine Technisierung und Automatisierung des Äthers insofern, als das Göttliche im Raum selbst eine Technologie war. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Also man soll sich nicht vorstellen, dass die Theologie nicht auch über Technologien verfügt hätte, und das meine ich jetzt aber im vollen Wortsinn so. Es stellt sich für mich auch nachträglich als außerordentlich segensreich heraus, dass ich in sehr seltsamen, abgelegenen Gebieten mein akademisches Training absolviert habe. Ich würde nämlich behaupten, dass das Studium der umfangreichen religiösen und staatlichen Ritualzusammenhänge der Antike und insbesondere der Spätantike unausweichlich auf einen Technikbegriff des Göttlichen stößt, ohne den buchstäblich der ganze Zauber nicht zu verstehen ist. Charles Mopsik, das ist ein wichtiger, Ihnen sicher nicht bekannter Theoretiker, den ich sehr, sehr schätze, ein Kabbalah-Spezialist, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, ein sehr dickes, wunderbares Buch, das heißt, das trägt den französischen Titel Les Rites qui font Dieu, also die Riten, mit denen man Gott herstellt. Und das meine ich jetzt eben. Also was Mopsik in diesem Buch behandelt, das ist das Tolle. Ja? Das heißt, es ist eigentlich der Einzige, der gesehen hat, dass es so etwas wie eine Technologie des Göttlichen gegeben hat. Das wir natürlich nicht sehen wollen oder können, weil sozusagen in der modernen, also sozusagen die laisierte oder säkulare Geschichte eben dieses Zusammenhangs zu erzählen ist, und damit wird es sozusagen auch gleich mit ausgeschüttet, dieses Kind mit seinem Bade. Also Charles Mopsik ist einer der wenigen Theoretiker, der eben in seinem Fall ist die Behauptung auf die Kabbalah bezogen, die Theurgie als zentrales Moment der Regelung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch in der Machinatio herausstellt. Heißt auch so. Heißt so. Machination. Das nennt man so. Also Gott manipulieren heißt eine Machination machen. Eine auch nur oberflächliche Lektüre der Schrift des Jamblichus über die Mysterien der Ägypter müsste zu einem ähnlichen Schluss kommen, und das ist wahrlich keine nachträgliche esoterisierende Projektion. Die Dimension des Theomaschinischen muss in jedem Fall in Betracht gezogen werden, und zwar nicht erst seit irgendwie Schreber diese eigenartig interessanten Psychosen kriegt. Und man tut gut daran, sich die umfangreichen Operationen, die im Spiel waren, als komplexe Techniken und Technologien im wirklichen Wortsinn vorzustellen. Und hier steht die Erforschung von Materialität und Funktion dieser Technologien im Detail noch aus. Die Regime der Vermittlung, der Teleeffekte und der Beiwohnung ungleicher Substanzen, auf die sich die Psychotheologie spezialisiert hatte, werden nicht wegen einer Krise des Äthers bzw. des historischen Äthers neue Aufgabe, sondern wegen der Korruption der Theologie in diesen Dingen, in diesem Falle des Christentums. Das Christentum ist aus Gründen, die mit der Abarbeitung des internen Hochstandes an Restpolytheismen extrem empfindlich gegenüber den entsprechenden technologischen Resten war, also in dieser Hinsicht sehr sozusagen restriktiv, also sich selbst restringierend, und konzentrierte sich daher auf die Eucharistie als anthropologisches Zentrum. Also mein Fazit wäre eben das, und das ist auch eine Diagnose, dass die Horizontalisierung der Ätherfrage logischerweise den Spiritismus weitertransportiert. Also nicht zufällig, sozusagen fälschlicherweise mit dem Spiritismus begleitet wurde, sondern logischerweise. Und dass die Technologisierung des Äthers stattfindet bei gleichzeitiger Abdrängung der hochtheologischen Dimension, was ja gerade in gewisser Weise die Charakteristik des Spiritismus ist. Und Spiritismus ist in allen Facetten auch in der Renaissance ein Effekt von Paganisierung gewesen. Also da sollte man sich auch keine falschen Vorstellungen machen. Also die Renaissance-Leute haben ja zu viel spätantike Texte gelesen, in dem also vom Christentum in der kodifizierten Form überhaupt keine Rede war. Und also die haben sozusagen diesen Spiritismus mit dieser Art von paganen Literatur so etabliert. Also der Spiritismus als salonfähige soziale Übung des Feindes Jäckel ist also nicht einfach auf ein esoterisches Missverständnis des Technomedials zu reduzieren, wie etwa Erik Hörl in einer brillanten Diagnose kritisch diagnostiziert hatte. Die Erweiterung der Konstellation zeigt das sofort. Also jetzt kommt noch so ein kleiner Teil in meinem Text, wo ich versuche, das noch ein bisschen deutlicher zu machen, was ich da meine. Und ich hole es also noch mal ein bisschen aus und gehe zurück in die Renaissance. Und vor allen Dingen, ich beschäftige mich etwas näher mit der Raumfrage, die ja, wie Sie sicher schon gemerkt haben, so das Hintergrundthema bildet. Die Renaissance steht für die Beschäftigung mit dem Raum. Kosmologie und Astronomie bilden die avantgardistischen Wissensformen. Der Raum wird zum Eigenschaftsraum und verlässt endgültig die Zone, in welcher er vielleicht nur geschaffener reiner Abstand war, also im Sinne des aristotelischen Containerraums, ja, der eigentlich nur also enthalten konnte und eine Grenze hatte und vielleicht so etwas wie natürliche Orte für die Dinge zur Verfügung gestellt hat. Also Gilberts Magnetschrift, also Schrift über den Magnet, reflektiert die Vis Magnetica, die von den Himmelskörpern ausgesandt wird. Der Erdmagnetismus bildet eines von drei zentralen Forschungsfeldern, die in der Renaissance angelegt sind. Ein ebenso bedeutendes ist dasjenige, welches den Raum als Medium des Lichts untersucht, und ein weiteres untersucht den Raum als Medium des Schalls, also das Licht. Paradigma ist natürlich dasjenige der Optik, also modernen Optik, und dass der Schall, also das ist die Akustik, die dann auch also zu unglaublich brillanten Formulierungen etwa in den Schriften von Athanasius Kircher führt. Also Magnetismus, Licht und Schall bilden die virulente Triade einer raumbezogenen Physik der frühen Neuzeit. Giordano Bruno schreibt in De Umbris Idearum, dass eigentlich die einzige Kategorie aus der Tafel des Aristoteles, die verdient übrig gelassen zu werden, diejenige sei, die Aristoteles selbst in die Wühlkiste der Zweitrangigen verbannt hatte. Also in dieser Wühlkiste der Zweitrangigen waren also Ubi, Quando, Quomodo und Quoties, also so, wo man halt dann noch genauer nachfragt oder so. Und da meint der Bruno, nein, Entschuldigung, also hier ist eine, die ist eigentlich die einzige, die übrig gelassen werden kann. Das ist nämlich die Kategorie Wo. Wo, das ist die einzige, die zählt. Das heißt, die mit dem Indexraum. Johannes Kepler nimmt den Faden auf und formuliert in seinem frühen Mysterium Cosmographicum den Lehrsatz, dessen Sicherung sich sein weiteres Werk widmen wird, nämlich seine Idee der harmonikalen Kosmologie. Und Sie werden sich jetzt fragen, was diese verstreuten Hinweise auf Magnetismus, Licht, Optik, Schall, Musik, Zusammenhänge bedeuten sollen. Und mir wäre auch am liebsten, ich könnte jetzt gleich zeigen, wie diese doch schon so reich illustrierte Konstellation zu Beginn der frühen Neuzeit die moderne Äthertheorie und die mit ihr verbundenen Technologien hervorgebracht hat. Aber leider geht das nicht so direkt und auch nicht so schnell. Also mir fehlen da jetzt einige Zwischenglieder und eines habe ich mir vorgenommen, in einer Weise, die vielleicht ungewöhnlich ist, jetzt prominent zu machen. Also ich möchte jetzt zeigen, wie diese Konstellation, die so mit wenigen Begriffen skizziert wird, in dieser frühen Neuzeit Fahrt kriegt. Ja, und warum sie Fahrt kriegt. Also Simondon würde sagen, warum sie sich sättigt. Also diese Bahn, die ich jetzt da gehen muss, ist von Protagonisten aus dem Lager der Medienphilosophen und Wissenschaftler eigentlich kaum befahren. Und diese Bahn ist die der Musikgeschichte und genauer der Technikphilosophie der Musik oder der Musikomedialität. Die harmonikale Kosmologie als Projekt der frühen Neuzeit hat als eine ihrer wesentlichen Facetten natürlich die Musik und umgekehrt. Also das ist die Konstellation, ich werde sie aufeinander verweisen, diese beiden Momente. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts beginnt unter anderem die Familie Amati damit, Violinen in der Form zu bauen, die bis heute weitestgehend unverändert geblieben sind, also als Instrument. Weitere wichtige Namen sind die Geigenbauer Guarneri und Stradivari, deren Instrumente Kultstatus haben. Warum? liest man in den von Carly Hutchins herausgegebenen umfangreichen Research Papers in Violin Acoustics, fängt es einem an zu dämmern. Warum? In diesem Instrument ist das Forschungswissen zum Thema Frequenz und Schwingung, also die frühneuzeitliche Schallwissenschaft, in vollem Umfang eingegangen. Die Art und Weise, wie das kolophonierte Hengstschweifhaar des Bogens den Stick-Slip-Effekt produziert, wie Impedanzwandler und der Bauch des Instruments als Resonator eingesetzt wird, warum und wie der Stimmstock die ungeordnete Oszillation um die beiden aufgesetzten Beine des resonierenden Sticks verhindert, das verdient nun auch einmal Gegenstand einer medientheoretischen Reflexion zu werden. Das Verhältnis zwischen Apparatus und Inhalt bzw. Sendung ist in Bezug auf das im Barock als Dispositiv vollendete Orchester bisher kaum thematisiert worden oder auffällig. Und trotzdem verhält es mit dem Orchester genauso wie mit Radio oder Television, dass nämlich der Inhalt, in diesem Fall die Komposition, die aufgeführte Musik, das Erklingende in Beziehung gesetzt werden muss zum materiellen Bestand. Und was eben fehlt, ist eine Reflexion dieses Apparatus, dessen technische Komplexität eine Rekursivität höheren Grades impliziert. Hier also some hard facts. Verwendung beim Geigenbau finden verschiedene Hölzer, feinjährige Fichte für die Decke, meist Ahorn oder auch Weide für den Boden, Ebenholz für Schnecke und Wirbel etc. Holz ist stark, stärkstens siliziumhaltig. Silizium ist nach Sauerstoff das am meisten vorkommende Element der Erdkruste, wird von den Bäumen in das Kambium eingebaut. Welche mikrokristalline Grundstruktur durch entsprechende Glättung und das Auftragen des Lacks vollendet und gestärkt wird. Geigenlack besteht zum größten Teil aus Schellack mit Anteilen verschiedener, auch kostbarer Harze wie Kopal, Weihrauch, Mastix, Bernstein und Kolophonium. Die Oberfläche muss quietschen. Gut gespielte Geigen werden immer besser, weil das Holz sein molekulares Pattern den Frequenzen entsprechend ausrichtet. Oder leistet dies das Silizium im Verein, mit der wie eine elektronische Fläche funktionierende Lackschicht aus Bernsteinen, Halbbernsteinen und Bernsteinderivaten. Die Einrichtung zur Schwingungsproduktion und Schwingungsübertragung namens Orchester wird auch dann noch eine zentrale Rolle spielen, wenn sich der technische Rundfunk etabliert. Es sieht sogar so aus, als würde das Orchester und der mit ihm verbundene Betrieb, also auch einmal eine menschliche Stimme wie diejenige von Enrico Caruso, zum Inhalt des neuen Positivs, also zum Inhalt des Radios, als müsste dessen einschlägige Leistung in Bezug auf Frequenzforschung und Apparatus Know-how endlich gewürdigt werden. Also nicht nur, dass Orchesterstücke Inhalt der ersten Sendungen überhaupt bilden, sondern man richtet auch eigene Rundfunkorchester ein, und zwar so gleich als erstes. Die Aufzeichnungsverfahren sind fortgeschritten, ebenso wie die Rundfunktechnik selbst, die im Schritt von der Knallfunken- zur Löschfunkentechnologie eine wichtige Entwicklung absolviert hat. Der Fetisch namens Geigenlack kehrt als Überzug der ersten Tonträger wieder auf den sogenannten Schellackplatten, die eine Art holzfreie automatische Violine ohne Rumpf bilden. Eine Medientheorie oder Medienwissenschaft, die ihren Untersuchungszeitraum zu kurz ansetzt, verfehlt ihr Ziel wahrscheinlich ebenso wie diejenige Version, die sich nur mit den Hard Facts der Technologieentwicklung beschäftigt. Also die Aberration, also meine Aberration, die das Orchester dem Rundfunk voraussetzt, nach der Maßgabe, dass die phonotrope Rhetorik als harmonikale Kosmologie bereits eingeführt war, bereichert die Konstellation, wie ich meine, ganz grundsätzlich. Das Orchester ist dabei, wohlgemerkt, alles andere als eine vortechnische Einrichtung. Es ist der High-Tech-Apparatus der barocken Kultur, in dem sich die Inhalte, wie man bis heute sehen kann, noch weiter aufstufen lassen. Was in meinen Augen das Orchester so interessant macht, ist die nicht vollzogene Trennung von Bereichen, die in der heutigen Technikdiskussion auseinandergehalten sind. Erstens, die hochkomplexe Abstimmung von Gerät und User. Die Ausbildung des Users am Gerät, alles entscheidend. Gerät erinnert sich an User. Gerät verbessert sich entschieden, wenn User Experte. Synchronisierung und Feinabstimmung unter den Usern Bedingung. Das ist einmal im Telegram-Stil das Erste. Und dann ist zweitens, wie der Diskurs auf der Ebene der Technologieexperten belegt, also unter den Geigenbauern selbst, das Material explizit Thema Baum, Pferd, Schaf. Von dem einen der Korpus, vom anderen das Bogenhaar, vom dritten, wenn nicht aus Metall, die Saiten, vom vierten, nämlich von der Lacklaus, die Schellackschilferchen und so weiter. Es handelt sich also auch um einen biotechnischen Apparat, der aus Naturmaterialien komponiert ist, eben biotechnologisch, und zwar raffiniert. Elemente dieses Apparates kommen in den nachfolgenden Generationen ähnlicher Apparaturen, die ähnlichen Zwecken dienen, auch vor. Und namentlich ist das Silizium, Schellack und die Harze, auch die fossilen Harze wie Elektrum oder Bernstein. Der spezifische Widerstand von Holz entspricht ungefähr dem vom Glas, was sich im Falle stärkerer Verkieselung verändert. Ich spreche so ausführlich über diese Dinge, weil ich die Korrelation von lackiertem Holz der Geige und dem menschlichen Körper im Dispositiv Orchester interessant finde. Die Geige wird innerhalb dieser Reziprozität nämlich zum symbolischen menschlichen Körper, der sich selbst mehrdimensional über seine eigenen Frequenzfelder oder seine Frequenzhaftigkeit aufklärt. Erstens im Kollektiv, zweitens im Spiel als Action, dritten im Spiel als Interpretation und viertens in Beziehung zur Komposition und so weiter. Über die Vermittlung durch die spezifische Art und Weise, wie Instrument und Spielerin ein Binom oder einen Sozius bilden, wird die harmonikale Kosmologie harmonikale Anthropologie. Dass die Moderne also von der Schwingungsempfindlichkeit der menschlichen Körper selbst fantasieren konnte, ist zum ersten direktes Ergebnis der Hypostasierung des Orchesters. Nietzsche schreibt 1981 an Heinrich Kösselitz folgenden Satz: In Paris ist eine Ausstellung für Elektrizität. Ich sollte eigentlich dort sein, als Ausstellungsgegenstand. Vielleicht bin ich in diesem Punkt empfänglicher als irgendein Mensch, zu meinem Unglücke. Der sich selbst als Ausstellungsgegenstand anbietende Nietzsche wird eine Schrift zur Musik schreiben, die wohl eine der wichtigsten ihrer Art geworden ist. Obwohl sie sich nur mit dem Bild der Musik beschäftigt, mit der Intention der Komposition und nicht mit der Bedingung ihrer Erzeugung. Also die immer vorausgesetzte Violine ist eben Nietzsche selbst. Leib und Violine bilden ein Korrelat, in welchem weder dem einen noch dem anderen die Aufgabe der Aufzeichnung im Sinne einer technischen Registratur zukommt. Weshalb mit Recht gesagt werden darf, dass das Orchester wesentlich mediale Zuständigkeit als Habitus einführt oder trainiert. Die Frage, ob dieses Binom oder dieser Sozius menschlich im Sinne des Anthropologischen oder tendenziell exklusiv technisch ist, stellt sich überhaupt nicht, weshalb das Orchester als Hightech-Maschine besonders lehrreich ist. Es repräsentiert eine Art Diagonale, die von der unerwarteten Sinnigkeit des Silizium, der kristallinen Raffinesse des Lacks, der totemistischen Anwesenheit von Pferd und Schaf bis zur anthropologischen Konfession der Schwingungsaffinität und zur Synchronisierung des Kollektivs unter dem hypnogenen Einfluss von Komposition und Dirigent reicht. Sofern es als Institution unmittelbar aus der Evidenz der Weltharmonie hervorgegangen ist, transportiert es zudem noch den kulturellen Spitzenwert einer verbindlichen Aussage über das Universum wie ein wohlriechendes Parfum. Der Äther umfasst bildlich gesprochen wohlwollend die ihm gewidmete Frequenzanlage Orchester und zerstäubt die Hymnen auf ihn über alle Welt. Von den beispielsweise derzeit existierenden 133 Orchestern in Deutschland, unter diesen sind nun auch die kleineren Theaterorchester und so weiter aufgeführt, sind 12 sogenannte Rundfunkorchester, also exklusive Rundfunkorchester, also solche, die buchstäblich über die eigene kybernetische Koppelung einer doppelten Transmissionsgarantie verfügen, nämlich über die symphonische und über die radiophonische. Gut, ich hoffe, dass sich aus meinen Ausführungen erkennen lässt, wie vielschichtig die Anthropo-Techno-Beziehung skizziert werden kann. Und retrospektiv wird man sich natürlich einfacher damit tun, den Charakter einer solch vielschichtigen ontotechnologischen Geste zu erkennen, wie die des phonotropischen Komplexes. Ich würde bereits im Wechsel vom mittelalterlichen Gefiedel zur Ausbildung des barocken Orchesters mit seinen chorisch besetzten Stimmen und der entsprechenden exponentiellen Hervorbringungen von Orchesterwerken einen starken Drive in die Richtung einer Moderne der Frequenzen erkennen. Ernst Florenz Friedrich Kladnys Forschungen, die sich ja alle nun wirklich kennen, zur experimentellen Akustik, veröffentlicht in Entdeckungen über die Theorie des Klangs, Leipzig 1787, welchem Werk die bahnbrechende Akustik Leipzig 1802 folgt, haben schon von gemeiner Luft zur Leere, von der periodischen Schwingungskapazität elastischer Körper umgesattelt. Auch Kladni befasst sich mit dem Instrumentenbau und widmet diesem die Schrift mit dem Titel Beiträge zur praktischen Akustik und zur Lehre vom Instrumentenbau. Also hat er auch beides gemacht. Also er zieht eigentlich seine akustischen Prinzipien eigentlich auch aus dieser Praxis. Also diese Schrift über den Instrumentenbau ist 1827 erschienen. Also die Konstellation, die ich als phonotrop oder von mir auch sonisch bezeichnet habe, um damit auszudrücken, dass die Frage nach der Wellennatur diesem Licht-Klang-Gravitationsraum anhängig ist, enthält also eine Reihe von Facetten oder Bezogenheiten, die in sehr unterschiedlicher Weise aktiv oder explizit werden. Wie ich versucht habe zu verdeutlichen, kommt nicht einmal zu Beginn der Moderne der Aspekt des Spiritismus als apostrophierte armselige Poesie der nicht verstandenen Elektrizität wirklich neu hinzu. Der Spiritismus vertritt innerhalb der Raum- oder besser Ätherkonzepte vorläufig die nicht technisch oder wissenschaftlich ausgeleuchteten Ebenen mit seinen maximalistischen Erwartungen und seinem Optimismus. Dazu schreibt Dominik Schrage Folgendes, ich zitiere, statt die spekulativen Deutungen des Okkultismus als Irrationalismus und gegenmoderne Strömung zu kennzeichnen, sollten in ihnen eher für viele Zeitgenossen augenscheinlich plausible, zumindest aber interessante Versuche gesehen werden, die sensationellen technischen Errungenschaften, die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die vielfältigen Grundlagenkrisen, die sie hervorrufen, kurzschlussartig mit dem älteren Reservoir metaphysisch-spekulativer Bestände abzustimmen und durchaus im Sinne des neuzeitlichen Fortschritt-Tellos die Erweiterung der Zuständigkeitsbereiche exakter Wissenschaften bis ins Jenseits hinein zu verlängern. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, nicht wahr? Das ist sozusagen so eine Art von Grenzbewirtschaftung da gibt, also wo dieser Okkultismus nach Schrage so etwas ist wie ein Statthalter bis zu dem Moment, wo dann sozusagen dann die technische Möglichkeit aufholt oder das dann einholt. Also je nach Rotation der Konstellation treten der Spiritismus, die Konzeption bzw. Technologie der Wellennatur des Schalls oder des Lichts oder schließlich von der heutigen Medienwissenschaft beargwöhnte holistische Spekulation über eine allverbundene, kohärente, umschließende, sinnige Materie hervor, die den systemischen, physikalischen oder naturphilosophischen Ort des Äthers in Erinnerung bringen. Den Äther nämlich wiederum als Medium des Übergangs oder als Grundlage der Ausfaltungen und Übergänge der Elemente ineinander. Was der Äther enthält, ist, wie Dominik Schrage mit einem sehr schönen Satz schreibt, im Prinzip technisch zugänglich. Zitat Ende. Die Idee der Konstellation, also die ich versuche jetzt so zu beschreiben, hat den großen Vorteil gegenüber einer linearen Technikgeschichte und einer ebenso linearen Kultur- oder Bewusstseinsgeschichte, dass die Ereignisse nicht hintereinander oder als Kausalgeschichte angeordnet werden müssen. Wenn ein Gedanke früher als ein Apparat auftaucht, so würde nämlich der Philosoph in diesem Umstand den Vorrang der Idee akzentuieren, während der Medienwissenschaftler vielleicht im selben eine noch bestehende Unfähigkeit des Gedankens wirksam zu werden sieht. Also das sind so die beiden berühmten Argumente, die in dieser Debatte immer wieder namhaft gemacht werden. Also das Vorherkommen kann ein Vorteil im logischen Sinne des a priori, aber auch ein Nachteil oder eine noch Defizienz innerhalb eines evolutionären Modells sein. Und ich möchte also nachdrücklich von solcher Linearität meinen Abschied nehmen und den Komplex, eben die Konstellation ins Auge fassen, deren vielgestaltige Erscheinung, einen Stil, einen Habitus, eine Dynamik, einen Vektor erkennen lässt. Absolutes Referenzsystem dieser von mir in den Blick genommenen phonotomen Konstellation bleibt natürlich der Schrei. Also eben nicht, also eigentlich nicht die Rede. Es ist sozusagen kein Logozentrismus, der hier im Zentrum steht. Also es ist erst der Schrei, also sozusagen einfache Schallproduktion. Und dann kommt erst die Rede, auch der Gesang. Also eigentlich kommt erst der Schrei und dann der Gesang, ja. Und dann kommt irgendwann die Rede. Also all das dann auch, was der oralen Kommunikation dient, weshalb es auch sein darf und dürfte, dass Materialität und Inhalt sich so invertieren, dass die Wellennatur selbst als ausreichend gesehen werden kann, um in Verbindung zu sein. Der erste Ruf bezeichnet das Wunder, dass die Stimme als leibliche Ekstase von den Winden empfangen und fortgetragen wird. Die Magie des Wortes ist die erste Ontotechnologie, wiederkehrend in den berühmten, allbekannten Worten des Johannesevangeliums. Und man kann singen, wie es die Heron bei Giambattista Vico in dessen kulturphilosophischem Text taten, oder in Prosa sprechen. Also Vico geht ja davon aus, dass sie erst alle mal gesungen haben und dass die Prosa so ein später Effekt der Universität eigentlich ist, ja, dass die Professoren eben nicht die Vorlesungen singen, sondern in Prosa sprechen, ja. Also das ist ein anderer Duktus irgendwie. Man müsste eigentlich, wenn man also eine bedeutsame Rede macht, müsste sie singen. Und Sie haben sicher alle noch ältere Kollegen der italienischen Accademia erlebt, wie also den großen Bruno-Forscher Giovanni Aquilecchia, der seine Vorträge wirklich gesungen hat. Hat einfach gesungen. Das war unglaublich faszinierend. Also er hat ganz normal geredet im Gasthaus und auch im Gang, aber die Vorlesung hat er gesungen. Also so es ist ein ganz anderes Rezitativ. Ja, und da hat man eigentlich noch mal so einmal so einen Wind gekriegt davon, was vielleicht mal Ausdruck konnte. Ich war also sagen wir, also mit erhobener Stimme. Also wenn man schon etwas zu sagen hat, dann mit erhobener Stimme und am besten gleich gesungene Lehrsätze. Also genau. Und die Heroen bei Giambattista Vico singen logischerweise. Erstmal, später reden sie auch in Prosa, genau wie die Pythia. Beide Äußerungsformen bilden den Inhalt der Pneumatologie als Meteorologie, die genau in dieser Doppeltheit die Ätherlehre trägt. Also so, es gibt den Wetterbericht sozusagen als Inhalt dann auch der, wie soll ich sagen, technischen Pneumatologie. Dieser gesamte Komplex gehört zu dem, was Georges Simondon die Natur des Individu comme technicien pur bezeichnet. Also das Individuum bezeichnet Simondon in einem sehr schönen Begriff als reinen Techniker. Also das Individuum selbst ist reiner Techniker. Also Simondons Technikphilosophie ist insofern interessant, als er koppelt die Individualisierung sozusagen als Prozess, also als ontologischen Prozess mit der Technik. Er sagt, dass jeder Schritt von Individuation zieht einen Schritt von Technizität mit sich, notwendigerweise. Man kann sozusagen nicht sich individuieren, ohne die Technik mitzudenken oder zu entwickeln oder zu haben oder über sie zu verfügen, die bewirkt, dass dieser riskante Prozess stabil bleibt. Weil Individualisierung ist ein riskanter Prozess. Ja, also jeder, der sozusagen sich in seine Individualisierung, in sein Individuumsein zurückzieht, muss irgendwie Mittel und Wege haben, also entweder diesen Prozess zu bewirtschaften oder auch rückgängig zu machen, zu gestalten oder sonst irgendwas. Also die innerhalb der symmetrisch parallelen Medien- und Kulturwissenschaften erhobenen Vorwürfe gegen die Vereinigungshalluzination, die neue Medien regelmäßig aufrufen würden, sind also unberechtigt. Also diese Vorwürfe sind unberechtigt, weil nach Simondon ist es so, dass das Medium selbst nichts anderes zu tun hat, als auf technischer Ebene der Individuation als Risiko beizustehen. Das heißt, also Technik selber dient der Möglichkeit der Rückgängigmachung allzu riskanter Individuation. Das heißt, es ist immer eigentlich in bestimmten Formen der Technik jedenfalls so etwas wie Vereinigungshalluzination anhängig. Ja, das heißt also den letzten Individuationsschritt möglicherweise aufhebend. Das ist das Ziel. Also es geht darum zu erkennen, dass diese Vereinigungshalluzination nicht zufällig, sondern planmäßig auftritt. Also so wie sie jetzt auch wieder auftritt, nicht wahr? Also in Zeiten von Facebook tritt sie auch wieder planmäßig auf. Aber wir müssen dann mal schauen, was es für eine Halluzination eigentlich ist, ja. Weil sie gehört nach Simondon zu jenem kommunikativen Syndrom, das er als Individuationspassage bezeichnet. Also ich zitiere mal vielleicht zwei Sätze aus Simondon, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Simondon schreibt in einer Übersetzung von mir: Zusammenfassend ist es das Regime der Information, welche den Grad der Individuation definiert. Um diesem gerecht zu werden, muss man eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeit, mit der sich die Information fortbewegt, beziehungsweise dem Ereignis und der Dauer des Aktes oder des Ereignisses, auf den sich die Information bezieht, annehmen. Die Individualität ist durch seine Beziehung auf einen Typ Akt oder Ereignis bestimmt, welcher durch die Möglichkeit der Reaktion, also der Kontrolle, des Gebrauchs der Information als Funktion des Zustands determiniert ist, folglich der Autonomie. Aber die Autonomie ist sozusagen hier ist, technisch geregelt. Die autonome Zone ist die, in welcher die Information Zeit hat, sich weiter zu bewegen, und zwar einmal in zentripetaler und dann in zentrifugaler Richtung, und zwar so, dass die Selbstregulierung der Akte effizient stattfinden kann. Und die autonome Zone, das ist nun die, die zu ein und derselben Individualität gehört. Zitat Ende. Also Simondons Technikbegriff geht auf eine Funktion, und das wäre sozusagen die der Technik nun zu innerst zuzuweisen, denn weisende Funktion, die eben diese destabilisierenden Faktoren der Individuation minimiert oder abwehrt. Das heißt, es gibt notwendig eine Beziehung zwischen dem Grad der Individuation und der Technizität. Genau. Also mit Technizität oder Technizität umschreibt Simondon die Technikphilosophie in Abhebung von einer Reflexion einzelner Techniken. Er unterstreicht die Notwendigkeit einer solchen Technikphilosophie, denn, wie er schreibt, aucune, also das lese ich jetzt mal nicht auf Französisch vor, sondern ich versuche es gleich zu übersetzen, also jedes induktive Studium, das von der Pluralität der technischen Objekte ausgeht oder seinen Ausgang nimmt, kann nicht die Essenz des Technischen entdecken. Denn es geht nun darum, indem man eine philosophische Methode anwendet, die Technizität einer Untersuchung auszusetzen, gemäß einer Methode, die genetisch verfährt. Also, und um die es nun geht. Also es ist eine genetische Methode, eine genetische philosophische Methode, die eine angewendet werden soll. Also die Technizität bei Simondon hat einen logischen und notwendigen Ort in Bezug auf die Individuationslehre. Und das ist bestimmt interessant, weil es ist sozusagen eine Ebene von Ontologie, die da eingeführt wird, die zu innerst mit Technizität zusammenhängt. Also da geht es jetzt nicht um eine sekundäre oder eine primäre Frage. Und damit hat er sozusagen eigentlich den gordischen Knoten da jetzt mal vorläufig getrennt. Insofern, ja, den gordischen Knoten aufgelöst. Weil diese Technizität bei Simondon sozusagen ihr inhärierende Eigenschaft der Individuationspassage ist, also selbst sozusagen einen ontologischen Grund hat. Also die gehören zusammen. Individuation ist ein ontologischer Vorgang, nicht wahr? Und der kann nur sozusagen gelingen in dem Moment, wo er sozusagen technisch gestaltet wird. Ja, und sozusagen je riskanter und weitergetriebener, könnte man vielleicht auch sagen, oder weitergetrieben Individuation wird, umso höher ist der technische Bedarf. Also so eine Art von Korrelation macht er da. Das finde ich also ordentlich interessant. Also insofern ist die Existenz der Technik oder der technischen Objekte mit dem Problem der individuellen Existenz bereits gegeben, wobei ihre Aufgabe immer in der Abstimmung zwischen Individuum und Milieu bzw. den anderen Individuen liegt. Das ist klar. Also es gibt immer zwei Abstimmungsprobleme, Milieu und die anderen. Das technische Objekt existiert auch nicht als singuläres Ding, sondern als genetischer, das meint er eben mit dieser genetischen Komponente, sondern als genetischer und konvergenter Zusammenhang, also als Formation bezogen auf ein bestimmtes Abstimmungsthema. Simondon schreibt, l'objet technique est une unité de devenir, also das technische Objekt ist eine Einheit, die sich im Werden befindet. Die Abstimmungsaufgabe selbst als technisches Prinzip weist also darauf hin, dass die Einheits- oder Vereinigungsfantasien, die im Moment der Emergenz einer neuen Technik, eines neuen Mediums einsetzen, logisch und konsequent sind und es keinen professionellen Grund geben kann, sich darüber lustig zu machen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, ja, dass ich versuche, die Vereinigungshalluzination irgendwie in ihrer Stimmigkeit mal zu erfassen. Also dass ich sage, diese Idioten, die da träumen von neuen Communities und so, und in Wahrheit ist das alles irgendwie nur Oberfläche und Fake und so weiter. Aber es ist immerhin interessant, dass unter den Geltungsbedingungen von Ether Vereinigungshalluzination technisch so moduliert wird, dass der Index Abstand bleibt. Also es ist keine sozusagen Aufhebung der Abständigkeit. Also es ist sozusagen die telematische Form. Die technische Evolution selbst verfügt, wie Simondon meint, über absolute Ursprünge ihrer Linien, die einen bestimmten Typus auf den Weg bringen. Die Anfänge einer solchen Linie können als ungesättigte Systeme betrachtet werden, deren zunehmende Perfektion sie in Richtung auf ihre Saturation dirigieren. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass mir vielleicht Simondon beigepflichtet hätte, wenn ich zwischen dem Orchester und den welgengesteuerten Medien eine eigene technische Linie ausmache. Das verbindende und konstitutive Element ist im Orchester selbst die Modulation der Frequenzen auf den beiden Ebenen des Dispositivs und des Inhalts. Und von diesem Element her scheint mir die Konstruktion einer Linie Technik gerechtfertigt. Diese Linie besitzt gegenüber anderen das Merkmal und zugleich den Vorteil, dass sie von Anfang an auf Verbindung setzt. Und zwar auf explizite Weise. Diese Techniklinie beschäftigt sich stärker als alle anderen mit dem, was Simondon Milieu nennt, also mit den Eigenschaften des Umraums, Hallraums, der Sonosphäre etc. Sie, also diese Techniklinie, ist daher extrem integrativ, sind nicht alle, das ist ganz klar. Es gibt auch solche, die sind sozusagen segregativ oder individualisierend. Aber es gibt eine, die ich jetzt als Thema habe, die ist extrem integrativ, milieustrukturoperierend, um es einmal so zu sagen. Wesentliches Merkmal, nämlich Kommunikation oder Mitteilung, ist zugleich Material und Inhalt. Sofern der Äther selbst ein solches Konzept vorstellt, einmal abgesehen von seinen physikalischen Neuerfindungen, Bestimmungen und Problemen wie der Erdrotationsangleichung und so weiter, in welchem also Material und Inhalt auf besondere Weise konvergieren, ist und bleibt er prädestiniert für eine Patronage der hochintegrativen oder Großgruppenmedien. So, und jetzt kommen wir endlich zum Telefon. Aber ganz kurz, dann ist es dann auch schon, komme ich zum Ende, nicht wahr? Klar. Das ist auch wirklich richtig, heißt Tele und Phon. Also die zeitgenössische Telefonie markiert also einen hochgradigen Sättigungszustand dieser Konstellation. Thema ist die Beziehung zwischen Wellen oder Quantennatur von Information und reiner Abstand. Reiner Abstand, das ist ganz wichtig, also sonst kämen wir nie zu diesem Tele, die genau in dieser Kombination auf den Äther deuten. Das unerhörte Comeback der Kategorie Raum oder Wo als leitend führt im Sinne der Problemlösungsorientiertheit der Technik eben die Teletechnologien ein. Während das Orchester für diejenigen spielte, die sich in Ort und Zeit, also in der Nähe befanden, ist die Telefonie die Technologie, die die Defekte dieser Exklusivität und Verengtheit heilen soll. Das im Radio spielende Orchester ist dann die Lösung des Problems, während das Telefon, insbesondere das iPhone, mit tausenden von Musikfiles befüllt, die Kombination der beiden Hauptrichtungen der Konstellation repräsentiert. Die Bewegung ist da parallel zu derjenigen zu verstehen, die den mit einer Lanze auf sein Gegenüber direkt einstürmenden Ritter in seiner eisernen Rüstung herausführt in ein Cockpit, in dem er vor dem Bildschirm telematisch eine die Distanz annullierende Attacke gegen sein Ziel durchführt. In beiden Fällen weicht das im unmittelbaren Umraum Befangene aus auf raumwirksame Technologien, indem es die Eigenschaft des Milieus, des Distanzmilieus, also es ist natürlich immer mit Index Distanz versehen, nutzt. Insofern er in der Tat Milieu ist, ist Simondons Begriff für die Bezogenheit des Individuums wichtig und er meint exemplarisch das Medium, ist ja auch nur ein anderes Wort, Milieu und Medial. Also interessant ist natürlich in Bezug auf die Teletechnologie nicht nur, dass es Überwindung von Distanz, sondern auch Affirmation von Distanz ist. Es ist beides, nicht wahr? Das ist ganz, ganz wichtig. Also kann sich sagen, nur über Distanz so etwas ereignen und das ist wahrscheinlich auch in beiderlei Ebenen zu nehmen. Es ist als technisches Faktum zu nehmen und es ist sozusagen auch als atmosphärisches, anthropologisches oder affektives Faktum zu verstehen. Es ist Überwindung von Distanz, aber es ist auch Affirmation von Distanz. Der Umstand, dass der Ätherbegriff prominent wird zu Beginn der Medienwissenschaften, unterstreicht, dass das Umraumhafte als Qualität besondere Bedeutung erlangt. Aus der Perspektive von Simondons Individuationslehre betrachtet, hieße das, dass das Contained-Sein sich nach vorne spielt, also das Drinnensein. Der Vektor der zeitgenössischen Ontologie, und jetzt spreche ich wirklich aus philosophischer Warte, geht daher konsequent, verschlungen mit der entsprechenden Linie Technik in der Konstellation, stärker auf Innensein, auf ein Innensein, auf die Instase, mehr als auf die individualistische Ekstase oder das Herausstehen und Draußensein. Also als Beispiel zitiere ich diese ungeheuer prominent diskutiert werdende Object-Oriented Ontology. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon was gehört haben. Das ist irgendwie der Clou gerade in der Philosophie. Also wo die Philosophie gerade eine neue Ontologie erfindet, die also durchschlägt wie ein, weiß nicht was, wie ein Hit, ja. Also in allen Konferenzen wird die diskutiert. Und was ist da los? In dieser Object-Oriented Ontology geht es nämlich eindeutig um einen Selbstabbau der oberen und obersten Ränge der eminenten Subjektivität. Also das ist ein interessanter Vorgang, nicht wahr? Also hier wird diese Subjektivität, die immer diesen individualistischen Peak markiert, als Problem gesehen und wird es eingeebnet. Levi Bryans Democracy of Objects, also wobei er eben die alten Subjekte damit meint, schlägt ebenfalls in diese Kerbe, die von Bruno Latour unter dem Theorietitel einer neuen Ökologie ausgewetzt worden ist. Philosophisch bedeutet die Bevorzugung der Milieuqualität das Abarbeiten von Differenzen oder das Sich-Abarbeiten an Differenzen. Das ist ein kleiner Unterschied, ja. Also zwischen Kulturen, Geschlechtern, Arten und so weiter, Subjekt und Objekt vor allen Dingen, das ist sozusagen der Clou, das auch noch einzuebnen. Und eine Molekularisierung, um einen Begriff von Deleuze und Guattari zu zitieren. Es geht um eine Form der Involution, nicht mehr der Evolution, die sich hier abzeichnet. Und diese ist durch die Wiederkehr der einfachen Elemente im Modus des Technischen, im Modus der Explikation und der Vermittlung bestimmt. Und genau an dieser Stelle könnte dann wieder eine Diskussion darüber anheben, ob dieses Abarbeiten bzw. dieser Abbau von Subjektivität ein Medieneffekt ist oder umgekehrt. Aber über solches Entweder-Oder sind wir vielleicht jetzt hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.